Scherben. Rasch. Rasch dachte tatsächlich einen Moment darüber nach, ob Rasch die Kapitänin um diese unnützen Porzellantassen bitten sollte, um sie auf dem Deck zu zerschmettern. Stattdessen blickte Rasch Uschenka nach, bis sie hinter der Kapitänskajüte verschwunden war, zog die Beine mit auf die Kiste und umklammerte sie. In Raschs Kopf zerstörte Rasch ganze Ladungen an Geschirr auf den Planken. Es half wenig. Rasch schloss die Augen und ließ die Scherben in kleinere Scherben zerbrechen, mit einem Knarzen in noch kleinere, bis der feine Sand zwischen den Planken hindurch in das Deck darunter rieselte oder vom Wind verwehte. Uschenka war eine Person, die Kämpfe gefochten hatte, die sicher nicht leicht gewesen waren. Hafenmeisterin zu sein, war ein täglicher Stress. Nicht nur die permanente, untergründige Angst, aufzufliegen. Uschenka war auch gezwungen, all die sexistischen Witze, die in ihrer Gegenwart gerissen wurden, bei denen sie in die Gruppe der Männer mitgezählt wurde, mitzumachen. Sie musste sie nicht lustig finden, aber sie musste trotzdem ertragen, eine bestimmte Rolle darin zugewiesen zu bekommen, die von den Machtverhältnissen profitierte, während sie das aber nicht tat. Warum konnte sie das nicht übertragen? Es brannte in Rasch. Es war auf so vielen Ebenen schlimm. Es ging bei den Machtverhältnissen eigentlich nicht um Männer. Das ging nur in eine Richtung. Alle, die davon profitierten, waren Männer, aber nicht alle Männer profitierten davon und die, die es nicht taten, waren meist ganz leise. Männer als Gruppe zum Problem zu machen, war ein Zuschreiben von Eigenschaften an Männer. Hinzu kam, Rasch wusste nicht so genau, inwiefern Uschenka darüber informiert war, wie das mit Rasch und Geschlecht war. Sie kannte wahrscheinlich den Begriff nicht-binär, den Rasch für sich gewählt hatte. Jedenfalls hatte sie damit auch indirekt Rasch ein Geschlecht zugewiesen. Dadurch, dass sie Aschnikow und Janasch für den Witz ausgesucht hatte und nicht Rasch, hatte sie zum Ausdruck gebracht, dass eine Person mit Geschlecht wie Rasch, eine nicht-binäre Person, nicht auch ein Mann sein konnte. Manchmal mochte Rasch auch einfach nicht über Geschlecht nachdenken, aber nun fraß sich die Frage wieder durch Rasch hindurch und es schwappte so sehr hin und her, dass es anstrengte. Rasch umschloss die Beine fester, sich selbst umarmend, versuchte, sich selbst lieb zu haben. Rasch war sogar zu angespannt dafür, die Ziege zu streicheln, selbst wenn sie gewollt hätte. Aber Aga hatte eigentlich vorhin schon genug gehabt. Schwere Schritte näherten sich. Die Schritte der Kapitänin. Rasch blickte auf und machte auf der Kiste neben sich Platz. Syndra setzte sich. Ihre Knie hatten dabei einen steileren Winkel als Raschs, weil ihr Körper so viel größer war. Sie blickte Rasch freundlich an. »Was ist dein Begehr?«, fragte Rasch. Es war verspielt geplant gewesen. Aber der Ärger steckte noch darin. »Ich brauche deine Beratung«, sagte Syndra. »Brauchst du etwas?« Sie hatte also etwas bemerkt. »Ablenkung«, antwortete Rasch wahrheitsgemäß. »Worum geht es?« »Es gab Todesfälle«, sagte Syndra. »Nun, das war schon länger bekannt.« »Jetzt auch Arim. Sagt dir der Name was?« Arim war der Sprachwissenschaftler mit der Zweckehe mit Uschenka. Rasch hatte bemerkt, wie sehr sie trauerte, aber hatte noch nicht gewusst, um wen. »Ja.« »Wie funktioniert das mit der Trauer?«, fragte Syndra. Rasch musste beinahe lachen. Wie sie da so entspannt saß, wie um ein Pläuschchen zu halten, und diese Frage stellte. Ein warmes Lachen wäre es geworden. Rasch liebte Syndra mit all ihrem Sein. »Warum möchtest du trauern?«, fragte Rasch. Die Kapitänin schüttelte den Kopf. »Ich brauche das für mich nicht«, sagte sie. »Aber ich möchte der Crew geben, was sie braucht. Gibt es Rituale? Gibt es Fragen, die ich am besten stelle? Verletze ich dich mit den Fragen?« »Nie«, beantwortete Rasch die letzte der Fragen und lächelte nun tatsächlich. Dann dachte Rasch nach. Es hatte nicht unbedingt Sinn, Syndra zu versuchen zu erklären, wie sich Trauer anfühlte. »Du musst mir wirklich vertrauen, wenn du in so einer Situation mit dieser Frage zu mir kommst«, murmelte Rasch in die Überlegung hinein. Syndra nickte. Wie konnte ein Nicken warm sein? Aber vielleicht war es auch der Blick oder die Bedeutung hinter der Geste, die so ohne Einschränkung auf Rashs Mutmaßung erfolgt war. Die Bedürfnisse bei Trauer sind verschieden, leitete Rash ein. Manche reden gern über die Verstorbenen, tauschen Erinnerungen aus. Manche geben ihnen Geschenke, mehr oder weniger symbolisch. Manchen hilft Singen. Möchtest du eine Trauerfeier ansetzen? Syndra hörte aufmerksam zu und nickte vorsichtig.
Ich fühle mich so denkbar ungeeignet, eine anzuleiten, aber es wäre wohl meine Aufgabe als Kapitänin, so etwas zu tun.
Es würde wohl reichen, wenn du eine Zeit festlegst und dazu einlüdest, aber die eigentliche Feier in andere Hände legst, erwiderte Rash. Tatsächlich kann es Trauernden sehr helfen, selbst etwas vorzubereiten.
Wenn ich jeder Person einen Raum gebe, eine Erinnerung zu teilen, woraus sich ein Gespräch ergeben darf, und anschließend wird gesungen, aber Crewmitglieder dürfen sich Lieder wünschen, klingt das sinnvoll? Überlegte die Kapitänin.
Rash lächelte sanft. Empathie konnte eben auch vollständig auf Logik basieren und war dadurch nicht weniger wert. Das wäre sehr gut, glaube ich.
Rash bemerkte, wie sich die eigene Körperhaltung etwas entspannt hatte.
Warte damit, bis Mara wieder wach ist. Sie braucht so etwas. Also warte bis morgen Nachmittag. Wenn es regnet, eventuell etwas früher. Das sollte zeitlich passen, dass wir bis dahin keine großen Manöver fahren müssen, richtig? Also, wenn nichts außer der Reihe passiert.
Die Kapitänin beantwortete die letzte Frage nicht. Das sind sehr wertvolle Hinweise. Ich danke dir, sagte sie bloß. Kann ich wirklich nichts für dich tun? Du wirkst bedrückt.
Rash fühlte sich nach einer Umarmung.
Ganz sicher nicht nach einer von Ushenka.
Umarmungen halfen Rash nur von Personen, bei denen Rash das Gefühl einer Umarmung bereits kannte. Aber auch Syndra wollte Rash gerade nicht fragen. Also schüttelte Rash den Kopf und stand auf. Ich gehe ein anderes Problem in Angriff nehmen. Es wurde Zeit.
Rash fand Kanta im kleineren Schlafraum. Den, wo Syndra und Kanta schliefen, inzwischen auch Amira und ab heute Nacht wohl auch Ushenka. Aber gerade war der Raum leer, abgesehen von Kanta. Rash hätte den Raum im Normalfall nie betreten. Privatsphäre war eine wichtige Sache, aber gerade ging anderes vor. Du kannst den Konflikt nicht umgehen und solltest ihn vielleicht nicht bis zum letzten Moment aufschieben, sagte Rash harsch.
Kanta hatte mit dem Rücken zu Rash gelegen, eingewickelt in ihr buntes Tuch, das Aschnikow ihr damals aus der Beute eines der Überfälle überlassen hatte. Bis gerade hatte sie noch leise gewimmert, Krankheit vorgeschützt, wie Rash schon länger interpretiert hatte. Nun richtete sie sich auf ihrer Kiste auf und blickte Rash alarmiert an. Und da war auch Trauer in ihrem Gesicht, erkannte Rash. Ein tiefer Kummer. Kanta hatte doch niemanden der Verstorbenen gekannt, oder doch?
Du liest mich gerade wie ein Buch, oder? Geh! Beschwerte sich Kanta.
Plötzlich fügte sich alles in ein Bild. Kanta war nervös gewesen, seit sie mitbekommen hatte, dass Ushenka an Bord kommen würde. Sie hatte es zu verbergen versucht, aber Rash war so leicht nichts vorzumachen. Obwohl, Kanta war gut, wirklich gut. Es hatte Rash Wochen gekostet, um die Nuancen zu erlernen.
Du kennst Ushenka und sie dich. Und du weißt, dass dir nichts Gutes blüht, wenn sie dich erkennt und es der Crew mitteilt.
So viel hatte Rash schon vorsichtig geschlossen, bevor Rash den Raum betreten hatte, aber nun bot die verborgene Trauer das Puzzlestück für ein vollständiges Bild. Du hattest eine Beziehung mit Arim, dem Sprachwissenschaftler, der ermordet worden ist. Sie musste ihn gekannt haben, wenn sie an der Universität so viel über Sprachen erlernt hatte. Sowie über Rhetorik. Arim war führend in seinem Forschungsbereich gewesen und vielleicht fast so etwas wie das Statussymbol der Münsteraner Universität. An mindestens oberflächlichem Kennen hätte für Kanta kein Weg vorbeigeführt, wenn sie sich mit entsprechenden Inhalten an der Universität befasst hatte, aber Rash sah ihr an, dass da mehr war. Und du kannst sagenhaft gut lügen.
Bei Raschs letzten Worten verkrampfte sich Kantas Körper. Das hörte sie nicht gern. Und da steckte mehr hinter, als dass sie einfach erwischt worden war.
Es war ein guter Zeitpunkt gewesen, Kanta aufzusuchen. Rasch hatte im Moment nicht so viel Raum neben der Wut und Verletztheit für Mitleid. Zu viel Mitleid hätte Rasch im Moment wohl zu leicht dazu gebracht, alles zu verzeihen und sich ablenken zu lassen.
»Ich wollte das nicht«, wisperte Kanta. »Aber wer würde mir das glauben? Wenn doch alle wissen, dass ich auch leicht vorspielen könnte, dass ich es nicht wollte.«
»Ich«, sagte Rasch ohne Zögern. Kanta blickte erneut auf, dieses Mal weniger alarmiert, aber nicht minder überrascht.
»Natürlich wolltest du nicht, dass eine Person ermordet wird, die du liebst«, erklärte Rasch,
bemühte sich dabei, die Balance zwischen einfühlsam und sachlich zu treffen, die Kanta nicht zum Heulen bringen würde, aber ihr auch das Gefühl geben würde, ernst genommen zu werden.
»Woher weißt du, dass ich Arim liebe, geliebt habe?«, fragte Kanta.
»Eine berechtigte Frage.«
»Ich lese dich eben wie ein Buch«, antwortete Rasch trocken.
Eine bessere Antwort gab es nicht.
»Ein ziemlich kodiertes.«
Kanta versuchte ein vorsichtiges Lächeln. Es hatte auch ein Witz sein gesollt, aber es war auch ein Hinweis.
»Du kennst dich mit Kodierung aus«, murmelte Rasch.
Kanta hatte zwischendurch den Blick gesenkt, wie vorhin, und hob ihn nun ein drittes Mal. Dieses Mal war es eine blanke Fassade, die Rasch verstand, als was sie war, dass Rasch sie erwischt hatte. Rasch unterbrach sie, noch bevor sie das Thema wechseln konnte.
»Meine Schrift«, sagte Rasch, »daher hatte ich Erinnerungen.
Weil ich die Buchstaben geschrieben habe und du lediglich irgendwie weitergegeben hast, nach welchem Muster einzelne aus den Briefen abgepaust werden mussten. Du wusstest ja, welche Wörter ich geschrieben habe. Du musstest sie dafür nicht selber schreiben.«
Kanta senkte dieses Mal nicht den Blick, wirkte nachdenklich.
Rasch konnte fast zusehen, wie Kanta berechnete, dass sie es nicht verbergen könnte, wenn es so wäre, weil ja nun mit Uschenka, die ein sagenhaftes Gedächtnis hatte, ein Wissen an Bord war, das nah genug an den Originalen war.
»Es war ein sehr einfacher Code«, sagte Kanta auch noch. »Immer derselbe, hat mit Anfangsbuchstaben zu tun.«
Rasch hatte die ganze Zeit gestanden, aber plötzlich verließ Rasch die Kraft. Eine Anspannung fiel ab. Das Geheimnis der eigenen Schrift war gelöst. Rasch setzte sich in einigem Abstand ihr gegenüber auf den Boden.
»Warum?« »Wenn ich es dir erzähle, erzählst du es direkt der Crew, richtig?«
fragte Kanta niedergeschlagen,
ohne Fassade.
»Das darfst du auch gern selbst tun«, erwiderte Rasch.
»Was würde das bringen?« fragte Kanta. »Ihr werdet mich töten. Damit unterschreibe ich mein Todesurteil selbst.«
Rasch erinnerte sich daran, dass Kanta recht müde des Lebens angeheuert hatte, aber verkniff sich, sie zu erinnern, dass sie auch bereit gewesen war, ihr Todesurteil selbst zu unterschreiben, als sie versucht hatte, an Bord zu kommen.
»Nein.«
»Ach, denk doch logisch«, brauste Kanta auf. »Ja klar, hier herrscht ein anderer Pazifismus vor als in der Bantine.«
Die Bantine war die Elbennation, zu der Minster gehörte.
»Aber ich habe euer aller Leben riskiert und einige auf dem Gewissen. Da würde selbst eure Crew meinen Tod wollen. Und das ist auch nur gerecht.«
»Ist es das?« fragte Rasch, vielleicht etwas spitz. »Ist es jemals gerecht, eine Person zu töten? Und hast du wirklich eine Person auf dem Gewissen?«
»Die Briefe sind bei Amira gelandet«, sagte Kanta. »Natürlich trage ich eine Mitverantwortung dafür.«
Rasch fühlte sich nicht barmherzig, als Rasch sagte: »Sehr wohl, die will ich dir nicht absprechen.«
Kanta rang die Hände ineinander und saß kurz darauf wieder still da, traurig, den Blick wieder gesenkt.
»Du hast gefragt, warum«, erinnerte sie sich.
»Ich bin in deren Haushalt ein- und ausgegangen, weil ich mit Arim geschlafen habe, zum Beispiel.«
Kanta blickte einen kurzen Moment auf, aber Raschs Gesicht zeigte keine Regung.
»Uschenka hat Geschichten über die Geisterflotte erzählt
aber ich kann gut lügen, wie du festgestellt hast. Und ebenso gut erkenne ich Lügen. Ich war damals jung und lebensmüde, und Forschung war mir wichtig, gab mir Halt. Ich wollte das Geheimnis lüften, warum Uschenka so viele Märchen erzählte, und habe nach und nach alles über sie aufgedeckt. Bis sie mich erwischt hat, als ich Briefe von der Schattenmoräne las und dafür gesorgt hat, dass ich das Haus nie wieder betreten durfte. Raschs Körper fühlte sich so müde. Es war auf bizarre Art erleichternd, so etwas eigentlich Unbedeutendem zu lauschen, wie der wahren Geschichte von Kanta, in dieser Stimmung aus Trauer und Verlusten. Über Nixon und Uschenka habe ich nichts weiter herausfinden können. Mir blieb die Beziehung mit Aröm, die ich in der Bibliothek fortgeführt habe, bis es meiner Cousine auffiel und meine Welt komplett in Scherben lag, fuhr Kanta fort. Mein Leben außerhalb deren Haushalts und ohne Aröm war nie lebenswert gewesen. Ich musste weg. Rasch realisierte, dass Kanta während des Redens über den Schal strich. Der Schal, der in einem Kartoffelsack gesteckt hatte. Wieso würde ein Schal in einem Kartoffelsack stecken? »Ist der Schal von Aröm?«, fragte Rasch. Kanta blickte wieder überrascht oder alarmiert auf. Rasch konnte die nicht gespielten Emotionen noch nicht so gut übersetzen, was witzig war. Über die Fassaden hatte Rasch nun gelernt, was dahinter steckte, aber über die nicht maskierten Gefühle wusste Rasch es weniger genau. Kanta schüttelte den Kopf. »Von Arvin«, widersprach sie. »Arvin«, Rasch erinnerte sich an den Namen. Es war Kantas bester Freund gewesen. Sie hatte mehrfach erzählt, dass sie ihn sehr vermisste. Und dann hat es plötzlich aufgehört, fiel Rasch ein. Das hätte Rasch auffallen können. »Ihr habt Austausch, seitdem der Schal an Bord ist.« Kanta schüttelte wieder den Kopf. »Ich habe immer auf Austausch gehofft«, sagte sie. »Aber er hat mir nur einmal diesen Schal geschickt.« Kanta seufzte tief, bevor sie eine Wahrheit aussprach, die sie nicht zwangsläufig hätte teilen müssen. »Mit einer Knotenbotschaft. Wir haben in der Universität gemeinsam eine Knotenschrift gelernt. Er schreibt in diesem Schal, durch winzige Knötchen, die er hineingearbeitet hat, dass er mich mag, dass sie eine Person in Uschenkas Haushalt haben schmuggeln können, die aber nicht lesen kann, und welche Kodierung ich nutzen soll, wenn ich es einrichten kann, zu beeinflussen, was du schreibst. Das ist gewagt. Wer hätte sich denken können, dass du mich beeinflussen darfst?«, fragte Rasch. »Das war alles nicht so klar«, bestätigte Kanta. »Wir haben unzählige Alternativpläne ausgemacht, was ich mache, wenn was jeweils geht oder nicht geht.« »Aber du wolltest nicht selber schreiben«, fiel Rasch wieder ein. »Die Kodierung und deine Schrift sollten mich eigentlich schützen, wenn etwas passieren sollte«, sagte Kanta. »Vor allem wird eine Person, die selber nicht schreibt, auch weniger wahrscheinlich verdächtigt.« Rasch erinnerte sich an das Gespräch zurück, das Syndra mit Rasch und Kanta gemeinsam gehabt hatte, nachdem sie sie einzeln verhört hatte. Weil Kanta interessante Ideen gehabt hatte und sie neugierig gewesen war, was sie gemeinsam herausfinden könnten. »Du hast Hinweise gegeben, die dich hätten gefährlich leicht verraten können.« Die Hinweise, dass eine Person die Buchstaben abpauste, waren von ihr gewesen. »Weil ein Assassinan an Bord war, das den Brief mitgebracht hatte«, fuhr Kanta auf. »Ich wollte nie, nie, dass so etwas passiert. In meiner Forschungsgruppe war Töten nie das Ziel. Gefangen nehmen, ja, aber eine Person an Bord schleusen, deren Auftrag es ist, zu töten, das wollte ich nicht.« Rasch nickte gelassen. »Vergleichen wir, wie Amira und du an Bord gekommen seid, hättet ihr auch ganz schön viel Geschick dazulernen müssen.« »Nicht mehr wir«, sagte Kanta. »Ich habe schon länger nicht mehr eigene Briefe in deine gemischt. Es kam nie Antwort. Ich habe das gemacht, weil ich Arvin liebe.« Sie ließ den Kopf hängen. »Ich war zu dem Zeitpunkt, als Syndra mich ausfragte, bereit, alles zu teilen, aber ich wollte auch nicht sterben. Ich habe also versucht, euch alle Hinweise zu geben, die ihr brauchen könnt, ohne mich zu verraten. Ich habe euch lieb gewonnen, und ich fühle mich innerlich zerrissen, weil ich so schlimme Dinge getan habe.« Rasch wusste nicht, wie das passiert war, aber plötzlich berührte eine von Raschs Händen sanft Kantas Unterarm.
Kanta blickte die Hand an, als wäre sie surreal.
Wenn du auf meinen Rat hören möchtest, dann gehst du jetzt zu Syndra und legst dir alles dar.
Alles, was du mir auch erzählt hast, sagte Rasch. Ich kann nicht behaupten, dass ich besonders glücklich darüber bin, was du getan hast. Aber ich werde da sein und dich auffangen, wenn du es brauchst.
Rasch hatte Kanta auch aufgefangen, als Arvin Anlass gewesen war, anfangs.
Kanta legte für einen Moment die eigene Hand auf Raschs, dann stand sie auf, nickte.
»Ich mache das jetzt einfach«, sagte sie.
»Einfach wird es bestimmt nicht werden.
Ich nutze deine Überzeugungskraft und tue es, bevor ich es mir anders überlegen kann.«
In der Tür drehte sie sich noch einmal um.
»Danke, Rasch.«
Rasch blieb einen Moment ermattet hocken, seufzte lautlos und tief, nur für sich selbst. Aber lange verharrte Rasch nicht für sich allein. Es war sicher besser, wenn Rasch nun mit dem vollen Überblick über die Lage in Kantas Nähe bliebe. Kanta teilte Syndra zunächst alles allein in ihrer Kajüte mit, aber es wurde sich anschließend bis spät in die Nacht ernst mit verschiedenen Leuten darüber unterhalten. Mit Smyr zum Beispiel. Mara wurde immerhin nicht geweckt. Aber Ushenka und Kanta sprachen sich aus. Bei dem Gespräch wünschte sich Kanta, dass Rasch dabei sein möge. Es war erleichternd und deshalb nicht weniger anstrengend. Rasch taumelte ganz zum Schluss den Niedergang hinab in Richtung der Kiste in der Nische, auf der Rasch schlief, auch Koje genannt, aber als Rasch sich näherte, lag etwas vor der Kiste auf dem Boden. Rasch beugte sich hinab und ein Gefühl, wie warmes, sehr flüssiges Öl rann durch Raschs Körper, so unvermittelt und stark, wie Rasch gar nicht vermutet hätte, dass Rasch überhaupt hätte fühlen können, geschweige denn nach diesem Tag. Raschs Hals fühlte sich immer noch heiß und der Atem zittrig an, als Rasch Amira vorsichtig an der Schulter berührte.
»Amira«, flüsterte Rasch.
Amira richtete sich in der Dunkelheit auf. Wie konnte dieses Verliebtheitsgefühl und die Anziehung so unfassbar stark sein. Rasch wünschte sich die eigenen Hände über Amiras Haut verteilt, die auslösten, dass ihre zarten Küsse nach mehr verlangten. Den leichten Druck ihrer Hände, der ausreichte, um Rasch einen Platz zuzuweisen, einzufordern, wie Rasch sie verwöhnen möge. Die zarten Geräusche, die ihr entwichen, unbewusst, unbeabsichtigt.
»Darf ich bei dir schlafen?«, fragte Amira.
Rasch legte sich an die Rückwand auf die Kiste und öffnete die Arme.
»Aber nicht zu laut knutschen«, kam Aschnes Stimme vom Nachbarbett.
Rasch kicherte in den Kuss hinein, den Rasch sehr weich und definitiv geräuscharm auf Amiras Stirn schmiegte. Das war, worum Rasch die beiden damals gebeten hatte, als Janasch und Aschne zu kuscheln angefangen hatten. Raschs Arme schlossen sich um Amiras Körper. In Raschs Kopf bildete sich ein weiteres Mal die Frage, die Rasch vorhin Kanta gestellt hatte, aber dieses Mal sprach Rasch sie nicht aus.
»Warum?«,